Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Der Deutschlandfunk hat sich dieses Jahr in der Denkfabrik mit Ideen für eine bessere Zukunft befasst. Unter dem Titel »Es könnte so schön sein, wenn«. Manch einer würde vielleicht sagen, es könnte so schön sein, wenn es keinen Fußball gibt. Kritik am Fußball oder am System Fußball gibt es viel. International, national, international werden Turniere zu immer mehr Spielen aufgeblasen. National gewinnt seit Jahren fast immer der gleiche Verein die Bundesliga. Es gibt auch immer wieder unschöne Szenen, ob das Pyrotechnik ist, Gewalt, Gewalt gegen Polizei, Gewalt gegen rivalisierende Gruppen oder Respektlosigkeit gegen Minderheiten oder Unparteiische. Außerdem wird der Fußball immer teurer, die Medienrechte werden immer teurer, die Spiele werden auf immer mehr Streaming-Plattformen angeboten und auch dadurch für die Fans teurer. Es gibt also viel, was es am Fußball zu kritisieren gibt. Und angesichts all dessen möchte ich zum Abschluss dieser Denkfabrik fragen, wie könnte eine bessere Fußballwelt der Zukunft aussehen? Ich bin Sabine Lerche und ich begrüße zu diesem Sportgespräch Alina Schwärmer. Sie ist Sportjournalistin, sie arbeitet als freie Journalistin für die Taz und sie hat das Buch Futopia geschrieben. Darin geht es um genau das, worüber wir sprechen wollen, Ideen für eine bessere Fußballwelt. Alina Schwärmer ist mir online zugeschaltet. Frau Schwärmer, schön, dass Sie mit dabei sind.
Vielen lieben Dank, ich freue mich auch.
Und mein zweiter Gesprächspartner ist Daniel Nölleke. Er ist Juniorprofessor am Institut für Kommunikation und Medienforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er forscht im Bereich Sportjournalismus und er beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Sport und Medien. Auch ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Nölleke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ganz aktuell ist am 11. Dezember ja wieder sogar zwei Fußball-Weltmeisterschaften vergeben worden in einer Doppelvergabe durch die FIFA. Einmal die WM 2030 findet in 6 verschiedenen Ländern statt. Es gibt Spiele in Südamerika, Spanien, Portugal und Marokko. Und 2034 dann in Saudi-Arabien, wo wieder viel durch Geld bezahlt wird, gebaut wird, ermöglicht wird. Also viele neue Superlative. Frau Schwärmer, Sie als Fußball-Utopistin, was würden Sie sagen? Sieht so die Fußballwelt der Zukunft aus?
Naja, was wir gerade erleben, ist ja offensichtlich, dass so die Fußballwelt der zumindest näheren Zukunft aussieht. Aber natürlich kann man an Zukunft immer was machen. Und das ist ja das Schöne an Utopien, dass wir damit zumindest versuchen können, eine bessere Fußballwelt zu bauen, indem man es sich in erster Instanz vorstellt, diskutiert und dann vielleicht erstreitet.
Was würden Sie sich denn vorstellen?
Ganz grundsätzlich gesprochen ist ja das riesige Problem dieses aktuellen Fußballsystems, dass es auf Wachstum basiert. Also, dass es immer, immer mehr Gelder akquirieren muss von egal woher. Und der Fußball aktuell kommt aber aus dieser Schraube nicht raus. Das heißt, er braucht immer mehr und mehr, obwohl wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo zum Beispiel nationale TV-Einnahmen vielfach stagnieren, wo ganz viele Profitfelder wie Ticketpreise, wie Trikotpreise längst abgegrast sind. Da ist gar nicht mehr viel rauszuholen. Und das heißt, also sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus Gründen der Klimakatastrophe braucht es ganz, ganz dringend ein neues System und ein System, das nicht auf Wachstum basiert. Und das ist, glaube ich, ein Problem bei ganz vielen aktuellen Fußballprotesten, dass teilweise relativ oberflächlich angesetzt wird und dass man nicht hinterfragt, wie kann eigentlich dieses System anders funktionieren. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht total wichtig zu sagen, wir lösen uns von dieser Maschinerie und wir bauen was Eigenes auf, wir bauen was Neues auf. Und das habe ich versucht, in Futopia zu konstruieren.
Weil Sie es gerade schon angesprochen haben, die Proteste seien oft so oberflächlich, Frau Schwärmer. Aber trotzdem, es gab ja immer wieder Skandale im Fußball. Also jetzt ist es eigentlich schon vorprogrammiert mit einer WM-Vergabe nach Saudi-Arabien. Es sind jetzt schon Menschenrechtsorganisationen oder auch Umweltorganisationen, Klimaschützer, die da protestieren oder sagen, hey, das ist nicht in Ordnung. Es gab auch immer wieder Bestechungsskandale, Manipulation von Spielen. Es gab Korruptionsvorwürfe, dass Fußballturniere in Länder vergeben werden, wo man sagt, nee, also die Vergabe ist nicht ganz demokratisch verlaufen. Auch das Sommermärchen in Deutschland 2006, da hängt jetzt ein juristischer Prozess hinten dran. Also irgendwo Skandale werden da, aber die Skandale scheinen ja nichts zu bewirken. Woran liegt das?
Auf eine gewisse Weise bewirken sie schon was, weil wenn wir zurückgucken, wie Fußball rund um 2006 in Deutschland betrachtet wurde, rund um das Sommermärchen und wie er heute betrachtet wird, dann wird er deutlich kritischer gesehen als damals. Also so eine gewisse Schmutzschicht ist schon auf dem Fußball hängen geblieben. Aber das Problem ist natürlich, dass für ganz viele Leute Fußball erstmal Entertainment ist. Also die Menschen, die sich wirklich politisch kritisch interessieren, ist eben eine kleine Minderheit. Und ein großes Problem ist, dass letztlich eine wirtschaftliche Utopie fehlt, wie man das Ganze anders strukturieren könnte. Also es gibt ja ganz viele erfolgreiche Kämpfe im Fußball und das dürfen wir überhaupt nicht vergessen, gerade von Fanseite, gerade was zum Beispiel Frauenrechte angeht, was LGBT angeht, was Antirassismus angeht, hat sich im Fußball auf kultureller Ebene ganz, ganz viel getan in puncto Gleichberechtigung. Aber diese wirtschaftlichen Kämpfe, auch wenn wir gesehen haben im letzten Jahr, der erfolgreiche Protest gegen den DFL-Investor, sind im Grunde Rückverteidigungsgefechte. Also man versucht, dass es nicht noch schlimmer wird, als es gerade ist. Und was fehlt, ist im Grunde genommen eine wirtschaftliche Vision, wie dieses System anders aussehen kann. Und ein Problem ist, dass auch ganz, ganz viele Fans natürlich gefangen sind in dem, was jetzt ist. Dabei hätten wir im Grunde total viel Spielraum, wie man Fußball anders gestalten kann. Und das ist auch historisch wahnsinnig oft passiert. Also der Fußball, den wir heute sehen, ist nicht die Art von Fußball, die vor 500 Jahren gespielt worden ist. Und das heißt, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, indem man sagt, man löst sich von diesem Pyramidensystem, diesem extremen Auf- und Abstiegsdruck und man schafft ein System von verschiedenen Galaxien statt Pyramiden, die nebeneinander existieren dürfen, die verschiedene Formen von Fußball erlauben. Und dann ist vielleicht das eine Spiel ein Gegeneinander und das andere Spiel ist ein Kooperativspiel und das andere Spiel ist Fußball als Theater und irgendwie total crazy. Und wir hätten also unfassbar viele Möglichkeiten. Wenn man so in andere Sportarten guckt, ganz interessante Beispiele, wie man Dinge strukturieren kann. Gibt zum Beispiel im australischen Rugby der Frauen ein System, das Player Points System, wo SpielerInnen sozusagen nach ihrer Fähigkeiten bei Teams zugeteilt werden und jedes Team kann nur eine bestimmte Anzahl an guten SpielerInnen haben, also so ähnlich wie man das auf dem Bolzplatz machen würde, damit es halt nicht total unausgeglichen ist. Und das ist zum Beispiel ein total interessantes Konzept, was in der Profiliga funktioniert.
Ich möchte gerne Herrn Nölleke mit ins Gespräch holen. Eben als Frau Schwärmer die Wirtschaftsutopie angesprochen hat, haben Sie schon genickt. Gerade wenn es um das Geld geht, sind die Medien immer Mitverursacher oder Mitbewirker auch. Was bewirken denn die Medien? So eine Profiliga, wie Frau Schwärmer gerade beschrieben hat, die einfach ein bisschen alternativer ist und trotzdem im Profibereich existieren kann. Würde sich das jemand anschauen? Würde das jemand übertragen?
Das ist natürlich eine gute Frage und da muss ich jetzt zugeben, dass ich mir da keine Prognose zutrauen möchte. Aber natürlich ist es so, dass der Fußball, so wie er aktuell gespielt wird und wie er aktuell funktioniert, natürlich in hohem Maße von finanziellen Ressourcen abhängig ist. Und in hohem Maße werden diese finanziellen Ressourcen natürlich durch die Medien geliefert, durch die Medien bereitgestellt. Und deshalb spielen die Medien in diesem Kontext natürlich eine extrem bedeutende Rolle. Und natürlich ist es für die Medien oder für die übertragenen Sender immer auch so eine Kosten-Nutzen-Kalkulation. Erreichen wir damit denn tatsächlich die Aufmerksamkeit und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir uns davon versprechen? Und jetzt hat Frau Schwärmer zu Recht angedeutet, dass die Rechteerlöse stagnieren. Nun ist die DFL ja in diesem Turnus jetzt doch wieder total zufrieden, dass sie tatsächlich um 2% den Erlös der vergangenen Rechtevergabe noch steigern konnte. Und das ist für mich so ein Signal, dass tatsächlich doch sehr viele Medienunternehmen, ob DAZN und Sky, aber auch natürlich öffentlich-rechtliche Sender, an den Wert des Fußballs, so wie er aktuell gespielt wird, glauben. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, der, glaube ich, auch den Status quo so ein bisschen manifestiert. Ich bin, um das noch zu sagen, total gespannt, wie sich das beispielsweise mit dieser Club-WM jetzt ergeben wird. Also es ist ja grundsätzlich einfach das Gefühl, dass ich habe, dass der Fußball so aufgeblasen wird und irgendwann zieht vielleicht auch der Zuschauer oder zieht die Zuschauerin nicht mehr mit, weil es schlicht unmöglich ist, noch die Wertigkeit unterschiedlicher Wettbewerbe zu erkennen und voneinander zu trennen. Und da, glaube ich, ist die Bundesliga relativ safe, aber mit diesen vielen ja auch globalen Erweiterungen geht so eine gewisse Verwässerung einher. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, sich da auch auf so einen Kern zu konzentrieren und auch als TV-Sender oder auch als Hörfunkjournalistin oder auch als Printredakteur zu schauen, welche Wertigkeit messe ich denn jetzt welchem Wettbewerb bei.
Ja, Wertigkeit ist ein total gutes Stichwort, glaube ich, weil JournalistInnen ja auch mit dem, was sie berichten, ein Stück weit Realitäten schaffen. Also ich finde es immer ganz interessant zum Beispiel, dass auch Medien, die diesen Wettbewerb kritisch sehen, die eher kapitalismuskritisch, leistungskritisch orientiert sind, berichten eben vor allen Dingen über die erste Männer-Bundesliga und über Stars und über große Turniere. Das heißt, es gibt da auch so einen Selbstwiderspruch, selbst in der kritischen Bubble, dass man am Ende des Tages doch vor allen Dingen das erzählt, was man selber kritisiert. Und ich glaube, als Medium kann man durchaus auch ganz andere Wertigkeiten für Sport schaffen, indem man zum Beispiel neuen Ideen und neuen Formaten eine Plattform gibt, indem man zum Beispiel auch Alltagssport eine viel größere Plattform gibt. Das ist ja ganz interessant, dass irrsinnig viele Leute, also wenn man guckt, was die Leute praktisch tun, dann ist Fußball, glaube ich, auf Platz 4 oder 5 in Deutschland. Und auf den ersten Plätzen sind sowas wie Laufsport und Schwimmen und Radsport und so weiter. Und das wird aber, also diese Alltagserfahrung wird in der Medienberichterstattung überhaupt nicht reflektiert.
Aber und zumindest der DFB ja die meisten Mitgliedschaften, also der mitgliedstärkste Sportverband in Deutschland.
Das stimmt. Das ist aber auch so ein leicht verschobener Blick der Medien oder vieler Medien, dass immer wahnsinnig viel auf organisierten Sport geschaut wird. Und es gibt ganz, ganz viel Sport, der nicht organisiert stattfindet, der selbst organisiert stattfindet, wo es auch eine ganz interessante Gender-Dimension gibt, weil Frauen zum Beispiel eher dazu neigen, selbst organisiert Sport zu treiben als im Verein. Und indem man über bestimmte Dinge mehr berichtet, wie zum Beispiel den organisierten Leistungssport, zementiert man eben auch Hierarchien und folgt man bestimmten Interessen, also zum Beispiel den historischen Interessen von tendenziell wohlhabenden weißen Männern. Und das finde ich total interessant, wie auch Medien mit ihrer Berichterstattung das formen, worauf wir gucken. Und auch da können wir eine wichtige Rolle spielen, um Blicke anders zu lenken.
Ja, was Frau Schwärmer gerade sagt, ist ja eindeutig auch empirisch belegt in der Journalismusforschung oder in der Sportkommunikationsforschung, dass natürlich der Fokus der Berichterstattung auf dem leistungsorientierten Spitzensport ist, dass der Fußball da alle anderen Sportarten überragt, auch in öffentlich-rechtlichen Medien, die grundsätzlich der Vielfalt verpflichtet sind. Da finden andere Sportarten auch statt, aber natürlich die größte Prominenz hat da der Fußball und das ist auch Männerfußball in der Regel und damit wird natürlich auch hier wiederum sozusagen das verstetigt, was wir eh schon sehen und ein bisschen Matthäus-Effekt, nicht Lothar Matthäus, sondern Evangelist, ne, wer da hat, dem wird gegeben. Also so ist der Fußball in dieser ja Prominenzierungsspirale, in der ich ihn auch immer noch sehe aktuell. Ja. Es ist natürlich aber auch erklärbar. Ne? Es geht ja um journalistischen Berichterstattungswert, um Nachrichtenwert. Und natürlich spielt da Leistung, spielt da dann Elite oder so etwas eine Rolle. Und das erklärt natürlich auch, warum Parasport weniger Aufmerksamkeit bekommt und warum Alltagssport tatsächlich gar nicht stattfindet. Sozusagen der Berichterstattungswert ist jetzt erstmal geringer. Und dann brauchen wir tatsächlich auch eine journalistische Utopie, an der ich natürlich auch großes Interesse hätte.
Es gibt ja Sportarten, die selbst auch recht medienpräsent sind. Jetzt ist gerade Winter. Man kann sehr viel Wintersport im deutschen Fernsehen sehen. Biathlon ist da vielleicht Paradebeispiel, wo sich die Sportart selbst verändert hat, verbessert hat, Zuschauer näher geworden ist mit Events, die Rennen verkürzt hat, es ein bisschen spannender gemacht hat. Auf der anderen Seite, wie Sie schon sagen, Herr Nölleke, man schreibt dem Fußball auch immer so eine Übermacht zu. Kann es jemanden geben, der aufzieht zum Fußball, oder muss der Fußball herabgestuft werden, damit Sportarten nebeneinander besser existieren können? Weil so eine Wunschvorstellung wäre bestimmt, man kann so wie bei den Spielen in Paris einfach online jede Sportart verfolgen, auf die man gerade Lust hat.
Wir leben ja in einer digitalen Medienwelt, wo gerade kleinere Sportarten natürlich die große Möglichkeit haben, an den traditionellen Medien vorbei zu agieren und Öffentlichkeit zu erzielen und Öffentlichkeit oder Aufmerksamkeit damit auch zu managen. Und das ist, glaube ich, gerade eine riesige Chance für eben solche Randsportarten in Anführungsstrichen, wobei ich wirklich Randsportart als jede Sportart außer dem Fußball sozusagen verstehe, wenn man das anhand von Berichterstattungszeiten und TV-Geldern oder so etwas anschaut. Aber ich glaube, es gibt gerade die Möglichkeit, neben dem Fußball zu existieren. Und ich finde, einige Sportarten schaffen da auch sehr schön so eine eigene Nische, wie sie dann eben in digitalen Medien durch eine sehr, sehr gute Selbstdarstellung es eben auch schaffen, so eine Fanbase zu bedienen. Aber tatsächlich die allgemeine Öffentlichkeit erfährt davon dann eben weniger. Da erreicht man halt ohnehin existierende Fans. Ja, und Biathlon, weil Sie das angesprochen haben, und Wintersport, das ist tatsächlich ja immer noch so, dass, wenn wir jetzt bei den öffentlich-rechtlichen Medien sind, ja die Wintersportteppiche ausgelegt werden, wo dann am Samstag und am Sonntag von frühmorgens bis spätabends Wintersport gezeigt wird. Also diese Prominenz in Deutschland ist natürlich schon bemerkenswert. Und ich finde, in den Wintermonaten ist der Fußball, auch wenn es kaum noch eine Winterpause gibt, auch das hat sich ja total verändert, gar nicht so exorbitant dominant wie vielleicht in anderen Kontexten.
Das ist ja durchaus interessant, wenn man sich anguckt, wer guckt eigentlich was, dass das Publikum, was sich so WMs anguckt, was sich Olympische Spiele anguckt, im Schnitt älter wird und dass jüngere Leute eher auf Selbsterfahrung neigen im Sport. Also nicht umsonst sind ja ganz viele Sportarten in der Natur wahnsinnig populär geworden. Also Wandern hat einen Dauerhype, Bouldern ist irgendwie hip, Skaten, Surfen und so weiter. Also Dinge, die auch sehr gut über Instagram funktionieren, weil sie eine gute Bebilderungsfähigkeit haben. Und das ist schon interessant, weil man sich ein Stück weit abwendet von diesem bestehenden Narrativ, dass das am wertigsten ist, was die höchste Leistung zeigt, sondern dass die Selbsterfahrung mehr zählt, dass vielleicht Ästhetik mehr zählt, dass natürlich auch, und das erleben wir auch im Fußball, einzelne Stars eher mehr zählen als ein Club beispielsweise. Und das stellt im Grunde ein ganz altes Narrativ auf den Kopf, nämlich das Narrativ, es könnte Leute nur interessieren, wenn es um Hochleistung geht. Und das stimmt nicht, sondern es gibt ganz viele Dinge, die Menschen an Sport faszinieren, auch an Publikumssport faszinieren. Und das kann schon, finde ich, eine Chance sein für die Zukunft, sich ein Stück weit von diesem Hochleistungssystem zu lösen, weil es so wahnsinnig brutal ist. Und das macht eben auch was mit einer Gesellschaft. Das macht auch von der Ideologie her was mit einer Gesellschaft. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Und deshalb wäre das vielleicht auch eine hoffnungsvolle Utopie, auch wieder anderen Sinn im Sport zu finden.
Gibt es dann vielleicht zwei parallel existierende Verständnisse von Sport oder Welten von Sport? Die Utopie, die Sie gerade angesprochen haben, Frau Schwärmer, dass man nicht nur auf Hochleistung schaut, dass man mehr auf den Spaß schaut und eben den Hochleistungssport? Oder müsste man sich auch überlegen, was kann man am Hochleistungssport oder jetzt am Profifußball verändern? Gibt es da auch Ideen, um einfach dort den Fußball nochmal einzufangen, oder kann man ihn gar nicht einfangen?
Ich glaube, es gibt total viele Ideen. Also im Grunde im Hochleistungsfußball kann man auch ganz klein anfangen. Ja, jeder erkämpfte kleine Gleichberechtigungsschritt ist irgendwo ein Schritt. Aber natürlich könnte man auch zum Beispiel an die Tabelle rangehen. Tabellen sind ja total interessant, weil sie irgendwie sagen, was uns wertig ist. Und aktuell sehen wir in Tabellen die Leute oben, die gewinnen. Die nicht unbedingt gewinnen, weil sie den klügsten Manager haben. Das ist ja auch im Grunde eine Lüge am Leistungsfußball, sondern die gewinnen, weil sie die reichsten Sponsoren haben. Das heißt, im Grunde ist es überhaupt kein Leistungswettbewerb. Und wenn man sich diese Tabelle anschaut und sagt, wir wollen auch andere Dinge honorieren. Wir möchten auch honorieren, wenn ein Club nachhaltig agiert, und wir geben dafür Punkte in der Tabelle. Und plötzlich ändern sich Dinge, ja. Oder wir sagen, wir möchten auch honorieren, wenn der Club ein Frauenteam hat, und wir geben dafür Punkte, weil es uns wichtig ist. Oder soziale Arbeit im Kiez und was auch immer. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein total interessanter Angelpunkt, um zu verändern, worauf wir schauen eigentlich in dem Leistungsfußball. Und dann kann uns immer noch Leistung wichtig sein, aber sie ist vielleicht nicht das Einzige, was uns wichtig ist.
Herr Nölleke, was halten Sie von den Vorschlägen?
Ich bin vielleicht zu leistungsorientiert sozusagen als Zuschauer oder als Fan auch, um tatsächlich das Gefühl zu haben, dass mir damit eben dann geholfen würde oder das Interesse an dem Sport vergrößert würde. Aber ich finde es grundsätzlich natürlich schon positiv, wenn man auch das Engagement außerhalb des Platzes, also diese enorme gesellschaftliche Strahlkraft, die der Fußball hat, auch tatsächlich gewinnbringend einsetzt und dann auch honoriert. Und natürlich findet so eine Honorierung ja bereits statt über Lizenzauflagen hinsichtlich Nachhaltigkeit oder so etwas. Das bildet sich dann halt nicht direkt in der Tabelle ab oder hat keinen konkreten Einfluss auf die Tabelle, aber zumindest auf die Möglichkeit, überhaupt mitzuwirken innerhalb der entsprechenden Ligen. Und da finde ich es jetzt einen guten Ansatz, und ich bin gar nicht informiert, inwieweit das jeweils schon immer festgeschrieben ist in den Lizenzierungsauflagen. Aber wenn solche Aspekte, die die gesellschaftliche Kultur, Fußball oder auch einfach die soziopolitische Relevanz von Fußball, wenn dieses Engagement, was damit in Verbindung steht, honoriert würde. Also das finde ich jetzt grundsätzlich schon spannend. Es ist natürlich für Medien, wenn wir jetzt wieder über Medien reden, halt schwierig abbildbar in gewisser Hinsicht, weil es ja auch unterschiedliche Felder sind. Und Sport ist, auch wenn wir jetzt uns natürlich von unserem privaten Sport da vielleicht dann ein bisschen unterscheiden, aber Hochleistungssport ist über diesen Code Sieg und Niederlage irgendwie programmiert. Und das finde ich ehrlich gesagt auch grundsätzlich legitim. Das macht für mich auch irgendwie Sport aus. Selbst eben ästhetische Sportwettbewerbe werden am Ende ja über Sieg und Niederlage sozusagen medial berichtet. Dass das in der Selbstdarstellung in Social Media, auf Instagram oder so anders ist, klar, und das finde ich auch toll, genau wie ich es toll finde hinsichtlich der Dinge, die Frau Schwärmer auch angesprochen hat, dass jetzt im Jugend- oder im Kinderfußball versucht wird, diesen Leistungsgedanken so ein bisschen abzuschwächen, dass schon die Vierjährigen lernen, dass sie in der Tabelle oben sein müssen, um dann eben aufzusteigen oder so.
Wenn Sie Vorschläge gemacht haben, haben Sie ganz oft entweder im Passiv gesprochen oder Mann. Wer ist denn Mann? Wer kann denn wirklich was verändern im Fußball?
Das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Wenn wir jetzt ganz konkret überlegen, was können wir machen, wie können wir das angehen? Ich glaube, das erste total Wichtige ist, dass wir uns als Menschen, sei es Menschen, die in den Medien engagiert sind, sei es Menschen, die im Verein engagiert sind, seien es Fans, sich zusammensetzen und konstruktiv überlegen, wie kann Fußball besser funktionieren? Was sind eigentlich unsere Utopien? Weil wir ganz, ganz wenig sprechen über Utopie und nicht in so einer handverlesenen Taskforce Profifußball, sondern tatsächlich an der Basis sich zusammenzusetzen und Utopien konkret zu entwerfen und auch erstmal nicht darüber zu sprechen, ach, das wird sowieso verhindert werden und wie sollen wir das denn durchsetzen, sondern konkret zu sprechen, wie kann irgendwas funktionieren? Kann das funktionieren? Muss man das abwandeln, damit es funktioniert? Und der nächste Schritt ist dann, in die Breite zu gehen, also in die Bildung zu gehen, zum Beispiel mit Kids zu arbeiten, wie Fußball sich verändern kann und an die Gremien reinzutreten. Und ich glaube auch, dass der Staat viel mehr tun müsste, als er tut, weil das vielleicht das einzige Organ ist, das ein Stück weit dem Fußball Auflagen auferlegen kann. Seien es klimabezogene Auflagen, seien es finanzielle Auflagen. Das ist vielleicht die größte aktuell bestehende Macht. Aber ganz grundsätzlich merken wir ja, wenn sich Dinge verändern, dann ist es nicht durch eine einzelne Gruppe, die das pusht, sondern dann sind es so Ping-Pong-Effekte aus WissenschaftlerInnen, die sich Gedanken machen, engagierten Fans, Medien, die diese Gedanken immer weiter hin und her spielen, letztlich in Raum ermöglichen und dann Leute inspirieren, in den Widerstand zu gehen. Und das ist die Art und Weise, wie Veränderung entsteht.
Herr Nölleke, vielleicht auch zum Abschluss die Frage an Sie. Wer kann was verändern im Fußball?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir als Gesellschaft einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, was stört uns an dem Fußball, wie er aktuell ist, was wünschen wir uns und erwarten wir uns von dem Fußball, wie er sein sollte, aber auch was trauen wir dem Fußball zu, gesellschaftlich vielleicht auch leisten zu können. Und ich bin tatsächlich jemand, der gar nicht so utopisch denkt, auch wenn ich da ganz große Sympathien für habe, aber ich finde es unfassbar, wenn Werte, für die der Sport steht, so mit Füßen getreten werden, wie jetzt beispielsweise durch diese WM-Vergaben. Das eine ist Saudi-Arabien, das andere mit dem, okay, wir machen eine Geburtstagsparty für Südamerika. Das finde ich irgendwie toll, aber das ist für mich alles so ein politisches Geschacher, total von kommerziellen Interessen getrieben. Und wenn man tatsächlich so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass das die Werte des Sports mit Füßen tritt, meines Erachtens zumindest, dann kann das vielleicht dann eben langfristig tatsächlich auch helfen. Und ich frage mich immer noch, wann ist der Moment, wo das Ganze kippt? Weil irgendwann geht es doch nicht weiter. Es wird so verwässert und was die Wertigkeit angeht, es wird so hinsichtlich Nachhaltigkeit überzogen, dass ich glaube, dass unsere Gesellschaft zum Teil schon weiter ist. Was ich glaube, wer es nicht kann, sage ich das vielleicht nochmal, sind Leute wie, muss ich jetzt offen sagen, wie Lukas Podolski und Mats Hummels und Toni Kroos, die sagen, wir bringen den Fußball zurück zu den Fans mit eben Icon League oder Baller League. Das ist ja tatsächlich eine Utopie, die ja auch sehr stark gelebt haben mit dem Mission Statement, wir sind unpolitisch, wir sind unkommerziell und natürlich gibt es keine kommerziellere Fußballveranstaltung und letztlich auch kaum eine politischere hinsichtlich eben wer in den Teams wie auftritt, als diese Ligen, die riesig gut ankommen bei meinen 14-jährigen Neffen und sowas alles. Also das kann tatsächlich für das junge Publikum eine Perspektive sein. Für mich als Traditionalisten im Fußballbereich frage ich mich wirklich, wo ist der Leistungsgedanke, den wir vielleicht eigentlich abschwächen wollen, aber ich verstehe gar nicht, wie gut können die eigentlich kicken, die da mitspielen, die gedraftet worden sind. Und es ist nur noch ein Denken in Highlight-Clips für Instagram und es ist hochkommerziell meines Erachtens. Und da sehe ich zumindest nicht die Lösung für dieses Problem.
Definitive Zustimmung. Kurzer Einwand. Ich glaube, was super wichtig ist, ist das, was wir am Anfang kurz angerissen haben, dass es auch einen gesellschaftlichen, ökonomischen Wandel braucht. Also Fußball ist einfach profitgetrieben aktuell, wie er ist, was eine absurde Art ist, zu honorieren, statt darauf zu schauen, beispielsweise, was ist ein guter Beitrag, der die Gesellschaft weiterbringt. Und solange das so ist, wird der Fußball immer mehr und mehr und mehr akkumulieren, bis irgendwann ja, das System total destabilisiert ist. Und auch das erleben wir ja an verschiedensten Fronten. Und ich glaube, es gibt keine Lösung, in der der Fußball besser ist als die Gesellschaft, in der er sich bewegt, sondern was wir machen können, ist den Fußball zu nutzen als Schaubild, weil es total viele Menschen gibt, die Fußball lieben, als Schaubild dafür, wie Wirtschaft aktuell funktioniert, mit ein paar riesigen Playern, die unangreifbar sind, mit Meisterschaften, die eigentlich total öde sind, weil irgendwie vielleicht 2 von 18 Teams in der Liga sie realpolitisch gewinnen können, mit Stars, die absurd viel Geld verdienen und das ist auch irgendwie in den letzten Jahren wieder so vom Diskussionstableau verschwunden. Und das sind ja alles unsere gesellschaftlichen Gelder, die da reinfließen. Also das sind wir, die irgendwie wahnsinnig viel in diese privaten Taschen rein verschwenden und die dann die Folgen davon tragen, die ökologischen Folgen, die gesellschaftlichen Folgen. Und man schwimmt so mit, man ist so getrieben. Und das ist eigentlich das Gegenteil von einer Utopie, das ist eine Dystopie. Weil im Grunde überhaupt nichts Positives mehr damit verbunden ist. Keine positive Erwartung, dass das Wachstum uns jetzt großartig weiterbringt, sondern man muss eben, weil man noch mehr Angst hat davor, was kommt, wenn man es nicht tut. Und da fehlt halt die Utopie.
Und damit würde ich dieses Sportgespräch gerne beenden. Wir haben uns die Frage gestellt und diskutiert, wie könnte eine bessere Fußballwelt der Zukunft aussehen? Das Gespräch habe ich geführt mit Alina Schwärmer. Sie ist Sportjournalistin und hat das Buch Futopia geschrieben. Und mein zweiter Gesprächspartner war Daniel Nölleke, Juniorprofessor am Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich bin Sabine Lerche und ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie zugehört haben.